Letzte Woche hatten wir ja Pfingsten hier und ich hatte am Anfang das mal ein Stück vorgelesen oder ein Stück dieser Pfingstgeschichte, Apostelgeschichte 2, was damals vor 2000 Jahren geschehen ist, hat man es mal nacheinander durchgenommen, das dann auch hier praktiziert, wie das in etwa in Pfingsten ausgeschaut hat und haben dann eine ganze Weile hier in Sprachen gebetet und keiner hier wieder auf. Ich hatte eine Mühe und Not, die Versammlung wieder zur Ruhe zu bringen. Man hätte gerne noch eine Stunde weiter beten hier. Das war aber ein sehr gutes Zeichen. Amen. Der Heilige Geist ist gefallen. Er ist gekommen, damals Gott kam auf die Erde und sein Feuer setzte sich auf die 120 und es veränderte sie. Das heißt, dieses Feuer des Heiligen Geistes kam in die 120 Jünger hinein, die Nachfolger von Jesus, und sie waren seitdem nie wieder dieselben. Der Heilige Geist hat sie vollkommen verändert und er hat ein neues Leben in ihnen geschaffen. Und das ist immer das, was geschieht, wenn wir Gott begegnen. Dann gibt es eine Veränderung, die uns Zeit unseres Lebens in eine neue Richtung führt. Amen. Wenn Gott kommt, gibt es im Menschen eine Veränderung. Wenn es in einem Christen keine Veränderung gibt, ist Gott nicht gekommen. Oder man hat ihn abgedämpft. Amen. So, und wenn Gott kommt in Form seines Wortes, das der Heilige Geist lebendig macht, wie ein Samenkorn, es in unser Herz hineinsät, dann hat das Samenkorn in sich diese Fähigkeit, eine permanente Veränderung und Multiplikation herbeizuführen. Amen. So, und wir, die wir hier sitzen, wir sind ja von neuem geboren. Wir haben das schon ein Stück weit erlebt, indem wir das Samenkorn des Wortes Gottes im Glauben aufgenommen haben. Wir sind wiedergeboren und dieses neue Leben ist in uns. Und Johannes sagt in seinem Wort, die wir das neue Leben in uns haben, für die ist es unmöglich, bewusst weiter zu sündigen. Weil das neue Leben in Christus hat nicht die Fähigkeit zur Sünde, sondern es ist genau das Gegenteil, ein Leben zu führen, wie Gott es möchte, weil es von Gott kommt. Amen. Wir müssen uns mal mit diesen Dingen auseinandersetzen, weil das Wort Gottes diese Dinge aussagt und uns das mal verinnerlichen, was du bereits in Christus erhalten hast. Du hast in Christus, im Glauben, dieses Geschenk Gottes, das Samenkorn des neuen Lebens, des neuen Lebens in Christus durch das Wort Gottes, erfüllt vom Heiligen Geist, erhalten. Es ist in dich hineingelegt. Und in dem Moment ist etwas neu geworden in dir, neu geboren, nämlich dein Geist, der vorher tot war durch die Übertretung und Sünde. Das heißt, in dir ist etwas, in einem Christen ist etwas zum Leben gekommen. Und immer wenn Gott etwas aussät und wenn es ein winziges Samenkorn ist, dann hat es diese Kraft in sich zu wachsen und sich zu multiplizieren in Größenordnung. Und wenn wir das an der Schöpfung mal betrachten, wir sehen kleine Samenkörner, die ihr in euren Beeten jetzt oder Hochbeeten oder Niedrigbeeten oder anderen Beeten, Balkonkästen angelegt habt. Das heißt, du kaufst dir eine Tüte Samen. Und dann legst du dieses kleine Samenkorn die Erde. Das Samenkorn braucht die Sonne für die Photosynthese, ne? Dass es überhaupt wächst. So. Es braucht das Sonnenlicht, es braucht Wärme und es braucht Wasser, um überhaupt wachsen zu können. Die vierte Komponente kommen wir noch drauf. Es braucht noch einen vierten. Die vierte Sache. Aber das braucht ein Samenkorn, wenn es in den Boden gelegt wird, um zu wachsen. Und wenn die Sonne scheint, das Wasser zugeführt wird, entweder durch Regen oder durch künstliche Bewässerung, und es wird immer wärmer draußen. Darum brauchen wir auch Gewächshäuser, um das noch ein bisschen voranzutreiben, zu forcieren, damit es noch wärmer wird, dass wir dann ein dschungelähnliches Klima haben, wo auch Pflanzen wachsen, die in unseren Regionen nicht ganz so gedeihen. Gewächshausgurken zum Beispiel. So, wir sorgen dafür, dass die Pflanze die äußeren Bedingungen hat, aber wir können nichts dazu tun, dass aus diesem winzigen Samenkorn einer Gurke oder eines Radieschens, was das immer ist, dann eine Pflanze hervorkommt. Das, Diese Kraft liegt in jedem einzelnen Samenkorn drin. Da können wir nichts dazu tun. Nur für die äußeren Rahmenbedingungen sorgen. So, und dieses Samenkorn wächst dann zu einer erstaunlichen Pflanze, die gigantische Höhen erreicht. Und sie multipliziert wieder Millionen von weiteren Samen, dass dasselbe wieder geschehen kann. Und das ist Gott. Er schafft nicht einfach nur eine Pflanze mit einem Samen, mit einem Kern, der den Samen in sich trägt, gibt er die vielfältigen Pflanzen. Und hat wieder nur einen Samen drin an einem Baum oder an einer Pflanze, dass wieder nur eine Pflanze wächst. Nein, Gott ist verschwenderisch in seiner Kraft. Er legt in ein kleines Samenkorn die Multiplikation der tausendfachen Verbreiterung. Also, dass sich das multipliziert. Amen. So, und das ist die Kraft Gottes, die er uns, die er in die Schöpfung reinlegt. Das ist seine, weil er Gott ist. So, und dasselbe Samenkorn, Jesus vergleicht das so super in seinen Gleichnissen, wir haben das Samenkorn des Geistes, des Wortes Gottes in unser Herzensböden hineingepflanzt bekommen in unserer Wiedergeburt. Amen. Und das ist das, was von Gott kommt. Das ist etwas, was er in uns hineinsät. Und das Samenkorn seines Wortes hat umso wie viel mehr Kraft, sich zu entfalten und etwas Frucht hervorzubringen, sich zu multiplizieren in uns, wie es in der Schöpfung geschieht. So, das bedeutet, wenn Gott, wenn man mal von Gottes Perspektive schaut, wie Pfingsten abgelaufen ist, es ist die, der Heilige Geist ist von Gott und dem Vater und dem Sohn ausgesandt und er ist von seinem Inneren genommen. Es ist die Verheißung des Vaters und Jesus war im Himmel und hat diesen Geist genommen, hat ihn zu Pfingsten ausgegossen. Es geschah wie ein gewaltiger Wind, wie ein Feuer und es hat eine Veränderung gewirkt. So, das, damit ging es aber los. Manche sagen, es war der Geburtstag der Gemeinde. Damit ging das los. Ein Samenkorn wurde in jeden Einzelnen gelegt und wurde mit Feuer und Kraft erfüllt. Und das hat so eine Veränderung bewirkt, dass die Jünger der damaligen Zeit bis zu Paulus, bis der Tempel zerstört wird, der zweite Tempel 70 nach Christus, haben die Apostel und die Jünger die ganze damalige Welt des Römischen Reiches mit dem Evangelium erreicht, innerhalb von 40 Jahren. Da war so eine Dynamik drin. Da war so eine Kraft drin, so eine, man kann sagen, millionenfache Multiplikation in der damaligen bekannten Welt. Innerhalb von 40 Jahren. Warum war das möglich? Weil der Heilige Geist gewirkt hat in und durch jeden Einzelnen. Amen. Und dann, als die letzten Apostel weg waren, dann ist das Ganze eingeschlafen. Und der Herr hat es immer mal wieder aufgeweckt durch Erweckungen. Und das ist das, was wir brauchen, eine Erweckung. Die Christenheit weltweit, besonders in der westlichen Welt, wenn wir auf Chuba oder beziehungsweise auf Deutschland schauen, wir leben nicht in diesem Zustand, den Gott möchte. Sondern da gibt es etwas, was Gott tun will, auch in unserem Land, was dieselbe Dynamik freisetzt, was damals zu Pfingsten geschehen ist und immer wenn Erweckungsereignisse waren. Amen. So, und jetzt reden wir mal nicht von diesen Bekehrung von Menschen, will ich jetzt nicht sprechen, sondern auch bei jeder Erweckung, die geschehen ist, ist das Samenkorn von Gott in jeden einzelnen Menschen hineingefallen. Und auch wenn du dich nicht bei einer Erweckung bekehrt hast, sondern hier in dieser Zeit, es ist dasselbe. Dann möchte Gott, der den Samen ausgesät hat in unser Herzen, dass er wächst, gedeiht und Frucht hervorbringt. Amen. Er möchte, dass du als geistliches Radieschen oder Gurke oder was weiß ich, oder Tomate, klingt besser, als geistliche Pflanze, als Palmbaum oder Zeder auf dem Libanon. Jawohl, André, genau. Fichte im Erzgebirge. Genau, borkenkäferresistent, dann wächst. Ja. So. Aber Gott möchte, dass dieses selbe Wachstum in uns geschieht. Amen. Und Gott sorgt für die Rahmenbedingungen. So wie ein Gärtner für die Rahmenbedingungen sorgt, für seine Pflanzen. Gott sorgt für das Licht. Er selbst ist das Licht. Gott ist der Vater des Lichts. Gott ist Licht, Licht und außerhalb von ihm gibt es kein Licht. Amen. In ihm gibt es keine Finsternis. Er ist das Licht, seine Herrlichkeit, seine Gegenwart, er selbst. Er gibt uns die Wärme und die Zufuhr von Nährstoffen und er gibt uns das Wasser durch das Wort Gottes und durch den Heiligen Geist. Amen. Die Wärme seines Geistes, die Nährstoffzufuhr und das Wasser durch das Wort Gottes. Er sorgt für alle Rahmenbedingungen und die sind für jeden Christen gleich und sie sind für jeden Christen im Übermaß, im Überfluss vorhanden. Amen. Gott gibt den Heiligen Geist in Fülle. Er gibt seine Nährstoffe seines Wortes in Fülle. Er gibt seine Gegenwart in Fülle, denn er hat kein Ansehen der Person und keine Lieblingskinder, sondern behandelt jeden Einzelnen gleich. Amen. Und doch sagt Paulus im 1. Korinther 3, Vers 1, und nun, es ist die Gemeinde Korinth, muss man dazu sagen, im ersten Kapitel sagt er, ihr habt an keiner Gnadengabe Mangel. Das heißt, in der Gemeinde Korinth waren die Gnadengaben alle vorhanden und sie wurden alle praktiziert. Paulus musste bloß etwas Ordnung reinbringen. Das heißt, sie waren voll des Geistes. Die Rahmenbedingungen des Heiligen Geistes waren da. Das Wort Gottes war da. Paulus hat sie gelehrt. Die Gegenwart Gottes war da. Sein Angesicht, seine Vaterschaft, weil das war die erste Gemeinde, die voll in der Kraft des Geistes evangelisiert wurde. Und doch sagt Paulus zu diesen Geschwistern, und ich, meine Brüder, konnte nicht zu euch reden als zu geistlichen, sondern als zu fleischlichen, seelischen Menschen, als zu Unmündigen in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie nicht vertragen. Ja, ihr könnt sie auch nicht vertragen, denn ihr seid fleischlich. Und hier spricht Paulus etwas an. Er sagt, ihr seid keine geistlichen Christen, sondern ihr seid fleischlich, seelisch und er bezeichnet sie als Unmündige. Und ein Unmündiger, das Wort steht für ein Kleinkind, was nicht fähig ist zu sprechen, was nicht fähig ist, irgendeine Unterscheidung zu treffen, was ständig jemanden braucht, der es führt und leitet und versorgt in den ersten Lebensjahren. Das ist ein Unmündiger, der alleine nicht klarkommt. Und so, das sagt Paulus zu der Gemeinde Korinth, er spricht sie alle miteinander an, die doch alle Geistesgaben haben, die Rahmenbedingungen Gottes des Wortes, des Geistes und seiner Gegenwart vorhanden haben. Und doch sagt er, es ist nicht kein Wachstum. Eure geistliche Pflanze, die hat schon Wurzeln geschlagen und sie fängt an zu wachsen. Sie hat gerade die Erdkruste durchbrochen, aber es geht nicht weiter. Ihr seid schon so lange, habe ich euch betreut, aber ihr seid immer noch Unmündige und ich bin immer noch dabei, euch Milch zu füttern. So, das ist genauso, wie wenn du einen 40-, 50-Jährigen noch mit der Flasche füttern müsstest. So bezeichnet das Paulus. Ihr seid immer noch Unmündige. Ihr seid nicht geistlich, sondern seelisch und fleischlich. Und ihr Lieben, das ist nicht nur das Problem der Korinther, sondern das ist das Problem der allermeisten Christen in der westlichen Welt. Und wenn du reinschaust, auch in deinem Leben. Die Rahmenbedingungen Gottes hast du aufgenommen. Aber deine geistliche Pflanze, wie sieht sie aus? Es sieht nur Gott und du kannst ihn selber fragen, wie er das sieht. Hat sie die Kruste durchbrochen, bringt sie Frucht, treibt sie voran, entfaltet sie sich oder ist das Wachstum unterbrochen? Bist du ein Unmündiger in Christus, seelisch und fleischlich oder geistlich? Es gibt auf dieser Erde, auf diesem Planeten, eigentlich nur zwei Kategorien von Menschen. Es gibt die, die vom Geist Gottes und durch das Wort Gottes von Neuem geboren worden sind. Und das sind die andere Kategorie, die sind die, die geistlich tot sind. Und du kannst ja alle Menschen entweder in die oder in jene Kategorie einsortieren. So sieht Gott die Erde. So, und die Wiedergeborenen, die nennt er seine Kinder. Seine Söhne und Töchter. Und diese wiedergeborenen Kinder Gottes, wie wir sind, seine Söhne und Töchter, sollen in die Reife kommen. Und die schaut Gott auch nochmal an und er sagt, das sind seelische, fleischliche Kinder, unmündige Babys noch, Kleinkinder, die nicht in die Reife gekommen sind, die ich eigentlich wollte, sagt Gott. Und die anderen sind in die Reife gekommen, das sind die Geistlichen. Wo liegt da die Ursache? Jeder Christ empfängt dasselbe von Gott. Dasselbe Samenkorn, der Wiedergeburt, dieselbe Liebe Gottes, dieselbe Sonne, seine Herrlichkeit, dieselbe Nährstoffzufuhr seines Wortes und denselben Heiligen Geist. Was ist die vierte Komponente, dass eine Pflanze richtig wachsen kann? Der Boden, ganz logisch, der Boden. Der Boden macht den Unterschied. Der Ackerboden macht den Unterschied. Und Jesus hat so eine hochgeistliche Offenbarung in ein ganz simples Gleichnis verpackt. Und er hat gesagt, das Samenkorn fällt auf vier Ackerböden, ne? Den steinischen Boden, den ausgetretenen, dann dort, wo andere Samen noch aufgehen, nämlich die Dornen und Disteln, und der vierte, der gute Ackerboden, wo das Samenkorn auch gedeiht. So, und denn der Ackerboden, das ist unser Anteil an der ganzen Sache. Nochmal, das Wort Gottes, die Rahmenbedingungen, die Gott stellt, sind für jeden Christen gleich. Aber ob ein Christ nach Jahren noch ein Unmündiger ist in Christus, ich rede nicht von Neubekehrten, in ein, zwei Jahren brauchst du Grundlagen, um gegründet zu sein. Aber dann sollte ein Wachstum beginnen. Wenn man nach vielen Jahren immer noch ein unmündiger, seelischer, fleischlicher Christ ist, dann hat das etwas mit unserem Ackerboden zu tun. Weil Gott möchte nicht nur Kinder, sondern Söhne und Töchter. Amen. Gott möchte keine geistlichen Babys, die nicht mehr weiterwachsen, sondern Söhne und Töchter, die die Autorität des Christus auf dieser Erde repräsentieren. Sein Reich. Amen. So, der Unterschied ist der Ackerboden. Und der Ackerboden ist unser Herz. Und für unser Herz tragen wir die Verantwortung. Weil Gott jedem Menschen die eigene Entscheidung lässt. Gott zwingt niemand zu seinem Glück. Gott lässt jedem Menschen die freie Entscheidung. Und je nachdem, wie dein Herzensboden umgepflügt ist durch echte Buße oder der Stolz noch da ist und andere Dinge, die Weltlichkeit, die Dornen, Herzenshärte, kann das Samenkorn des Wortes Gottes bei allen äußeren Rahmenbedingungen, die gleich sind, wächst das Samenkorn oder es geht ein. Erstaunlicherweise sagt Jesus, ein Boten ist in Ordnung und drei nicht. Manche haben eine Theorie draus gemacht, die haben gesagt, wenn man das Evangelium predigt, bekehrt sich einer von vier. Würde ich jetzt nicht so sagen, sondern man hat verschiedene Herzensqualitäten in sich. Aber es geht darum, dass wir eine Frucht hervorbringen. Und das geschieht, indem wir unseren Herzensboden entsprechend gestalten. Amen. Und wie geschieht das? Ich kann ja nicht mein Herz umpflügen oder so. So, mein geistliches Herz, es geschieht durch die Schaltstelle. Es gibt, Gott hat uns eine Schaltstelle eingerichtet, nämlich den freien Willen. Und dieser freie Wille, wenn du das mal so bildlich betrachtest, von den geistlichen Dingen, die in dir ablaufen, der freie Wille ist angesiedelt zwischen deinem wiedergeborenen Geist und deiner noch nicht erlösten Seele, die noch Rettung braucht, die noch stark geprägt ist vom alten Menschen. Dort ist die Schaltstelle dazwischen eingesetzt. Und ein geistlicher Christ hat gelernt, seinen Willen dem Heiligen Geist unterzuordnen und sich vom Heiligen Geist leiten und führen zu lassen. Ihr kennt all die Schriftstelle, habe ich letzte Woche schon angeschnitten, 2. Korinther 3, Vers 17. Dort sagt Paulus, der Heilige Geist ist Adonai, ist der Herr. Wo der Heilige Geist der Herr ist, dort ist Freiheit. Amen. Diese Schriftstelle wird oft dazu benutzt, um Freiheit im Heiligen Geist in der Versammlung Lobpreis zu proklamieren. Ist sicher richtig, aber das geht viel, viel tiefer. Es geht da rein, wenn der Heilige Geist der Herr ist in deinem Leben. Weil jetzt ist ja Gott gekommen, um in dir zu wohnen in Pfingsten. Der Heilige Geist ist in den Tempel, in das Innere eingezogen und du hast ihn in dir wohnen. So, und wenn Gott kommt, übernimmt er immer die Herrschaft. Gott wird sich nie unter deinen Stolz deines alten Menschen beugen. Er wird sich zurückziehen. Und dann steht im Galater 6, irrt euch nicht. Gott lässt sich nicht verspotten. Das heißt, wenn wir Gott in uns haben, dann müssen wir ihn respektieren als Gott. Weil wir haben das allerbeste Geschenk erhalten, was Gott den Vater alles gekostet hat, Jesus Christus alles gekostet hat und der Heilige Geist ist vom Himmel auf diese Erde gekommen, um in dir zu wohnen. Bis zur Entrückung. So, und dieser Gott, wenn er kommt, stellt die göttliche Ordnung vor dem Sündenfall wieder her. Nämlich, dass der Geist des Menschen wieder lebt und sich dem Geist Gottes unterordnet. Und die Seele sich unter den wiedergeborenen Geist unterordnet. Wenn diese göttliche Ordnung, die Jesus wieder gebracht hat, wenn die in jedem einzelnen Menschen hergestellt ist, wenn wir so leben, sind wir geistliche Christen und bleiben geistliche Christen und das Leben Gottes entfaltet sich so stark in uns, dass das Wachstum automatisch läuft. Amen. Weil kein Samenkorn strengt sich an, ich muss jetzt eine Pflanze werden, ein Baum. Sondern es wächst von sich, weil es von Gott kommt. Und genauso wir, wenn wir unsere Schaltstelle rumlegen, und das ist diese Schaltstelle ist unser Wille. Du musst deinen Willen einsetzen. Und was macht der Teufel? Er macht den Willen eines Menschen gleichgültig und passiv. Und wenn der Wille eines Christen gleichgültig und passiv ist und er sich von allem treiben lässt, wie Paulus auch sagt im Epheser 4, von jedem Wind der Lehre, von den Umständen und von deinen Emotionen. Wenn du dich davon treiben lässt, wirst du nie ein geistlicher Christ werden. Sondern die Schaltstelle, die in Richtung deiner Seele gestellt ist, bringt nie das Leben Gottes hervor. Nochmal zurück, Galater 6. Irrt euch nicht, ihr Menschen, Brüder, Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Wenn du auf den Geist sähst, wirst du das Leben ernten. Wenn du auf das Fleisch sähst, wirst du das Verderben ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer auf den Geist Gottes sät, wird vom Geist Gottes ewiges Leben ernten. Saat und Ernte. Versteht ihr? Das Saat und Ernte ist ein göttliches Prinzip. Viele beziehen das, ich sehe Finanzen und ernte dann hundertfältig. Alles gut. Aber es geht um unser Herz, was Paulus hier beschreibt. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Du musst ihn respektieren, wenn er Wohnung in dir genommen hat. Das ist eine befreiende Botschaft. Weil wenn der Heilige Geist in dir Raum hat, wenn du den Schalter rumlegst, Heiliger Geist, ich unterordne mich dir, führe und leite du mich, du tu dein Werk in mir, wie wir es heute im Lobpreis gesungen haben, wir müssen es bloß praktizieren, dann legen wir den Schalter rum und wir werden vom Geist ewiges Leben ernten. Amen. Was wir tun müssen, ist den Schalter in die richtige Richtung legen. Uns dem Geist Gottes unterordnen, dass er der Herr ist, und dann kommt Freiheit. Und die Freiheit ist die Freiheit von der Knechtschaft der gefallenen Seele. Die Freiheit von unseren eigenen Willen, von unseren eigenen Emotionen, von unseren eigenen Gedanken. Das ist Freiheit. Und dann kommt ewiges Leben in das Leben eines Christen. Amen. Und dieses Leben nimmt immer mehr zu, bis Christus kommt. Währenddessen wir aber das Wissen aber nicht tun, sondern unseren Schalter immer Richtung Seele, alte Natur, Eigenwillen, geleitet von eigenen Gedankenempfindungen, weil es das andere nicht ganz so gefällt, ne? Immer in diese Richtung des Ungehorsams halten, dann sehen wir auf unser Fleisch, unsere alte Natur. Dann zieht sich der Heilige Geist zurück, weil es sagt, damit will ich nichts zu tun haben. Dafür ist Christus ans Kreuz gegangen. Und dann wirst du das ernten, was du gesät hast, nämlich das Verderben. Es geht letztendlich um die ewige Verdammnis, ja, aber in erster Hinsicht ist das Leben des Christus, dieses ewige Leben, dieses pulsierende Leben, was Gott in dich hineingelegt hat, dass das nach und nach abnimmt, bis fast nichts mehr zu spüren ist. Lieben, und das ist der Zustand von den meisten Christen hier im Land. Und da kommt Gott und bläst den Klimmen dort wieder an, dass er nicht ganz verlischt. Und deswegen brauchen wir Erweckung. Amen. Und wenn Erweckung gekommen ist, möchte der Heilige Geist uns in die Reife führen. Er fängt bei jedem dort an, wo wir aufgehört haben. Er möchte, dass wir den Schalter in die richtige Richtung legen. Und das muss auch bei jedem geschehen, der sich in der größten Holy Ghost-Erweckung bekehrt hat. Auch dieser Mensch hat bessere Voraussetzungen, ja, weil er hat den Herrn erlebt, aber auch er muss in seinem täglichen Leben den Schalter in die richtige Richtung legen. Ich habe viele Berichte gehört, auch von geistlichen Leitern, die hatten Heilig-Geist-Meetings, der Heilige Geist war da, die Leute sind umgefallen, gelacht und Veränderungen prophezeit und alles. Und er sagt, jedes Mal fallen dieselben Leute um, kriegen die besten Prophetien und in ihrem Leben ändert sich nichts. kommt der nächste Gastsprecher und wird der Holy Ghost und die sind wieder glücklich und die fallen wieder um und das ist alles gut und die kriegen wieder gute Prophetien und in ihrem Leben ändert sich nichts. Weil den Schalter umlegen muss jeder selbst. Amen. Das ist der Herzensboden in die richtige Richtung. Guter Ackerboden. Amen. Und dort geht's los und dort möchte der Heilige Geist uns hinführen. Er als Herr in uns und er möchte uns in die volle Freiheit führen, dass das Leben des Christus in uns pulsiert. Amen. Aber wir müssen uns freiwillig, bewusst, täglich der Autorität, der Führung und Leitung des Heiligen Geistes unterordnen. Amen. Und das heißt Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und dann kommt Leben in uns hervor. Und dann fängt die Frucht des Christus in uns an zu wachsen. Dann fängt Christus an, in uns Gestalt zu gewinnen. Weil wer wirkt das Leben des Christus in uns? Der Heilige Geist. Genauso wenig wie eine Rebe sich anstrengt, um die Frucht hervorzupressen, genauso wenig kannst du das Leben des Christus in dir hervorbringen. Du musst bloß den Schalter in die richtige Richtung legen. Und dem Geist Gottes folgen, denn er weiß, was du heute, morgen, übermorgen brauchst, um geistlich zu wachsen. Um in die Reife des Christus zu kommen. Amen. Interessanterweise waren heute mindestens 3 Zeichnungen von den Kindern dabei, von wunderschönen, schönen Bräuten, sag ich mal, mit unterschiedlichen gefärbten Kleidern. Und dort möchte der Heilige Geist uns hinbringen. Der Heilige Geist ist der Freund des Bräutigams. Er ist gesandt, um die Braut vorzubereiten für den Tag der Hochzeit. Amen. Und wir sollten alles dran setzen, täglich bereit zu sein, zu wachsen, um mitgenommen zu werden. Amen. Diese Dinge geschehen nicht automatisch. Manche sagen, wenn Jesus kommt, dann ist jeder wiedergeborene Christ von der Erde weg. Stimmt mit der Schrift nicht überein. Jesus sagt, dass 50% da bleiben, zurückbleiben. Also jetzt mal von seinem Gleichnis her gesehen. Die bereit waren, gingen mit. Die anderen standen vor der Tür und sie war verschlossen. Deswegen lasst uns die Dinge ernst nehmen. In der Hinsicht, dass der Heilige Geist dich in diese Freiheit führen möchte, in dieses Leben, in diese tägliche Vorbereitung. Amen. Und es ist besser, heute damit zu beginnen, als wie morgen. Weil wie oft schieben wir Dinge raus. Ich kenne das aus meinem Leben. Der Heilige Geist ist Herr. Er hat schon so oft zu dir gesprochen, noch zu mir. Und manche Dinge, die gefallen uns einfach nicht, das, was sie jetzt tun. Weil er greift auch Dinge an, die wir auch mögen. Und er sagt, gib es dem Herrn. Änder das in deinem Leben. Er greift immer das Fleisch an. Weil er kämpft gegen das Fleisch in uns. Steht in Galater 5. Das muss man auch mal einem Christen sagen, dass sich bekehrt, dass sobald wie der Heilige Geist einzieht, ein Kampf beginnt. Amen. Und dieser Kampf, der in uns abläuft, ist der Kampf zwischen Geist und Fleisch. Die beiden können nicht parallel nebeneinander existieren. Der Heilige Geist hasst dein Fleisch, weil Gott es hasst, weil es das Wesen des Teufels in sich trägt. Und er möchte die Natur des Christus in dir zur Gestalt bringen. Und das geschieht nur durch den Heiligen Geist. Dazu ist er vom Himmel gesandt. Die Heiligung des Geistes. Amen. Manchmal hast du dich gefragt, die 9 Früchte des Geistes, die in Galater 5 nach den Werken des Fleisches stehen. Liebe, Freude, Freundlichkeit, Frieden, Treue, Selbstbeherrschung, Güte, Sanftmut und Langmut. So, die kennst du alle. Wie kommen diese Früchte in dir hervor? Indem du den Schalter in die richtige Richtung legst und der Heilige Geist diese Wesensarten des Christus in dir hervorbringt. Amen. Der Heilige Geist möchte uns in die geistliche Reife führen und ich betone es jetzt nochmal, lege den Schalter in die richtige Richtung. Sehe auf den Geist, unterordne dich dem Geist. Führe ein Leben geprägt, geführt und geleitet vom Geist Gottes. Und das bedeutet, dem Ich zu sterben. Wir haben das alles gesungen vorhin. Ich habe das letzte Woche gesagt, zu Pfingsten. Manche, du darfst nicht bei Pfingsten beginnen. Wenn du Pfingsten verstehen willst, musst du bei Passah beginnen oder Pesach. Weil Pfingsten bedeutet 50 Tage nach Pesach. Also hat es immer eine Verbindung zum Passafest. Ohne das Kreuz gibt es keinen Pfingsten. Ohne das angewandte Kreuz gibt es nicht die Fülle des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist wird dich immer zum Kreuz führen. Und er wird immer Jesus verherrlichen. Er wird immer sagen, stirb diesen Ding mit Christus, damit mein Leben in dir Gestalt gewinnen kann. Amen. Und das ist die Lehre der Apostel. Das ist das, was Paulus, Petrus, Johannes allen Gemeinden gepredigt haben. Und das hatte zur Folge, dass die Christen, auch die Korinther kamen dann die Reife, sicher, dass die Christen dann damals, der damaligen Zeit, in diese geistliche Reife ganz schnell reingewachsen sind und innerhalb von 40 Jahren die ganze damalige Welt, bekannte Welt des Römischen Reiches erreicht haben. Amen. Weil Christus in ihnen lebte. So, was sagt Paulus im Kolosser 1, 27, 28, 29? Er sagt, dieses Geheimnis, was vor Zeiten verborgen war, nun aber seinen heiligen Aposteln und Propheten offenbart wurde, Christus in uns, die Hoffnung und Herrlichkeit. Und dann sagt er, diesen predige ich. Paulus hat Christus gepredigt. Diesen predige ich, indem ich jeden Menschen ermahne, und jeden Menschen in aller Weisheit lehre, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Worum ich mich auch bemühe und kämpfen dringe, gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt, in Kraft. Das war der Kern der Botschaft von Paulus. Und diese Botschaft hat Paulus nie gelernt, sondern hat sie eins zu eins von Jesus durch Offenbarung, persönliche Begegnung mit Jesus Christus erhalten. Amen. Denn das Zeichen eines echten Apostels damals, der eine prägende Funktion hatte für die gesamte Gemeinde bis zur Wiederkunft von Jesus Christus, eine Bedingung war, dieser Apostel musste Jesus leibhaftig gesehen haben. Alle 12, inklusive Matthias, der dann dazugewählt wurde, zu Pfingsten haben Jesus leibhaftig erlebt, Paulus nicht, deswegen ist ihm Jesus erschienen. So. Und ihn, Christus, Jesus hat so einen starken Einfluss auf Paulus gehabt, dass Paulus sich seit seinem Bekehrungserlebnis total verändert hatte. Und dieser Jesus hatte so eine Auswirkung, so eine Prägung auf sein Leben, was erstaunlich war, dass er alle Mühen auf sich genommen hat, alles Leid und bis hin zur Steinigung und so weiter, um das Evangelium zu verkünden. Gefängnis dann zweimal auch. Ne? So, und was hat er getan? Er hat jeden Menschen ermahnt, weil manchmal braucht es so ein bisschen eine leichte Ermahnung, weil unsere Seele sonst nicht reagiert. So, und jeden Menschen in aller Weisheit zu lernen, um jeden Menschen vollkommen Christus darzustellen, das ist das Ziel, die Reife in Christus zu bringen. Dafür hat er sich abgemüht, gekämpft, aber nicht gemäß seiner Kraft, sondern gemäß der Wirksamkeit der Kraft, die in ihm gewirkt hat. Und wer war das? Der Heilige Geist. Der Heilige Geist hat Paulus die Dinge gelehrt und der Heilige Geist hat durch Paulus die Dinge gesprochen, die Gemeinde gelehrt. Das ist die Lehre der Apostel. Was wir in unserem Land brauchen, ist genau das. Es braucht Apostel, die die Lehre der Apostel verkünden, damit das Volk Gottes ermahnt, in Weisheit gelehrt, zugerüstet wird, um in die Reife zu kommen. Nicht damit sie unterhalten werden, sondern damit sie vorbereitet werden für Jesus Christus, wenn er kommt. Amen. Dann gäbe es auch vieles durcheinander nicht mehr. Diese ganzen Lehrmeinungen, dies, das und jenes, jeder Wind der Lehre, Epheser 4, wer bringt dort Ordnung rein? Die Apostel, die Propheten, die Hirten, Evangelisten, Lehrer. Amen. Aber das ist das, was Paulus gesprochen hat. Wir müssen zu dem zurückkehren, was die ersten Apostel gepredigt haben, um die entsprechenden Resultate in unserem Leben zu erhalten. Amen. Und das Kreuz, was Jesus Christus gebracht hat und der Heilige Geist uns anwendet in uns, die Beschneidung des Christus, das tut erstmal ein bisschen weh, aber nur für die alte Seele. Aber das bringt am Ende Leben hervor. Amen. So, Paulus hat hier angesprochen zu den Korinthern, nochmal zurück zu 1. Korinther 3, hat es jetzt diesen Zustand beklagt. Ich konnte nicht weiter mit euch reden. Ich konnte euch keine feste Speise vermitteln, wie ihr in Christus weiterwachst, weil das ist ja nur der Beginn, die Grundlage. Ich konnte euch nicht die tieferen Dinge des Christus lehren, weil Paulus war voller Offenbarung. Und er sagte, ich konnte euch immer nur einen Schwupp Milch geben, immer nur die Grundlagen. Und das über einen längeren Zeitraum, weil ihr den Schalter nicht in die richtige Richtung gelegt habt. Werdet geistlich. Werdet geistlich reif. Werdet geistlich erwachsen. Zu Söhnen und Töchtern. So, jetzt werden wir uns nochmal damit auseinandersetzen. Wie führt uns der Heilige Geist in die geistliche Reife? Was geschieht dann mit uns, wenn wir den Schalter in die richtige Richtung gelegt haben? Wenn wir uns dem Heiligen Geist untergeordnet haben und Gott uns führt durch seinen Geist? Er das Leben freisetzt. Was macht er da mit uns? Wie geht er mit uns vor? Erstens, er gibt uns Offenbarung. Und das beschreibt Paulus im 1. Korinther 2. Der Heilige Geist, wenn er anfängt, uns in die Reife zu führen, und das macht er zwischendrin immer wieder, er gibt uns Offenbarung. Weil die Dinge, die von Gott kommen, kannst du nur durch Offenbarung empfangen. Alles, was von Himmel kommt, von oben, muss auf der Erde geoffenbart werden durch den Heiligen Geist, weil er der Einzige ist, der Gott ist, heute hier in unserer Mitte, weil Jesus ist ja im Himmel und der Heilige Geist ist hier. Und so wie Jesus den Vater geoffenbart hat, der Sohn, den Vater, ist der Heilige Geist jetzt hier, um jeden einzelnen Menschen, nicht nur den Christen, jeden einzelnen Menschen, den Vater und den Sohn zu offenbaren. Und das ist immer das, was er zuerst tut, wenn er anfängt, uns in die Reife zu führen. Wenn du den Schalter in die richtige Richtung legst, dann gehst du die richtige Straße und der Heilige Geist offenbart dir das Herz des Vaters und die Liebe des Christus, deinen Bräutigam. Weil da wieder, wenn du dich in Gott reinversetzt, er hat seinen Geist ausgegossen und er möchte eine Frucht sehen. Und die erste Frucht, die Gott in deinem Leben sehen will, möchte und immer am Laufen halten möchte, ist das, was ich letzte Woche angesprochen habe, die erste Liebe. Er möchte, dass du sein Angesicht wieder siehst. So wie die Pflanze, ich habe am Anfang das vom Natürlichen erklärt, wie ein Samenkorn wächst, braucht immer das Sonnenlicht, die Einstrahlung des Lichtes der Sonne. Und so brauchen wir als geistliche Christen alle Zeit die Herrlichkeit Gottes, das Licht seiner Gegenwart auf unserem Leben. Durch die Sünde waren wir getrennt vom Vater. Wir konnten ihn nicht sehen. Durch das Opfer von Christus und durch die Erfüllung mit dem Heiligen Geist war es wieder möglich, dass das geliebte Geschöpf, was Gott geschaffen hat, nämlich dich und mich, wieder den Schöpfer erkennen kann, den Vater. Denn dazu sind wir ja geschaffen, als ein Gegenüber, was die Liebe Gottes empfängt und die Liebe wieder zurückgibt. Das ist dann der dritte Punkt. Aber du musst erstmal die Liebe Gottes empfangen. Gott, der Heilige Geist, bringt dich immer zuerst in Kontakt durch Offenbarung mit dem Vater, wie er ist, und mit Jesus Christus, dem Bräutigam. Und wenn du diese persönliche Begegnung mit ihm hast, in deinem Herzen, bringt es immer eine Willigkeit und eine Freudigkeit hervor, Gottes Wege zu gehen. Amen. Weil dann du den Schalter in die richtige Richtung, in den Geist gelegt hast, dein Geist wird befähigt vom Heiligen Geist, Gott zu schauen, du kommst in Kontakt mit dem ewigen, dem Gewaltigen, der in sich das unzerstörbare Leben hat, du wirst verändert und deine Seele muss sich unterordnen. Du erkennst, dass es wertlos ist oder gefährlich ist, deiner Seele Raum zu geben, sondern sie muss sich unterordnen. Und die göttliche Ordnung, wie vor dem Sündenfall, ist wiederhergestellt. Alles kommt in Harmonie und alles kommt in göttliche Ordnung. Leben. Amen. So, und Paulus, interessanterweise, im Kapitel, weil hier Vers 3, Vers 1 spricht er, dass sie unmündig, geistlich und seelisch, fleischlich, ne, diesen Gegensatz, aber im Kapitel 2 erklärt er den Korinthern schon, wie sie dahin kommen, geistlich zu werden. Und ich beginne mal 1. Korinther 2, ab Vers 9, es steht geschrieben, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keinem Menschen ins Herz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Amen. Er spricht, ist ein Bibelvers, und er spricht hier davon, dass was kein menschliches Auge gesehen hat, kein menschliches Ohr gehört hat, und nicht mal einem Menschen als Traum oder Vorstellung, Wunsch ins Herz gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Amen. Das heißt, Gott hat dir Dinge bereitet für dich und für mich, die über unser menschliches Verständnis darüber hinaus sich befinden. Die du weder mit deinem Auge sehen kannst, noch erfassen kannst mit deinem Herzen, mit deinem Gedanken. Diese Segnungen liegen weit darüber hinaus. Und das hat Gott bereitet. Diese Rahmenbedingungen sind alle da, für jeden. Was müssen wir tun? Alle, die ihn lieben. Amen. Die auf seine Liebe reagieren. Durch Gehorsam. Denen gibt er die Fülle des Segens. Amen. So, jetzt geht's weiter, Vers 9. Das hat Gott bereitet denen, die ihn lieben. Und dann sagt er im Vers 10, uns aber hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Und hier sagt Paulus, diese Segnung, die Gott durch das Opfer seines Sohnes im Heiligen Geist für dich bereit hat, diese Segnung des Christus und des Vaters werden dir geoffenbart durch den Heiligen Geist. Du kannst es nicht lernen. auswendig oder irgendwie. Du kannst es nicht mit deinem Verstand erfassen. Deswegen kommt menschliche, verstandesmäßige Theologie nie ans Ziel. Die bringt nur Tod hervor. Alle Dinge aus dem Reich Gottes empfängst du durch Offenbarung. Und da musst du nicht perfekt Griechisch sprechen oder Hebräisch. Du musst dir keine Exegese aus oder den ganzen Zeugs von Hermeneutik und so weiter. Du brauchst den Heiligen Geist. Er ist dein Lehrer. Er offenbart dir die Tiefen der Gottheit. Amen. Uns aber hat es Gott geoffenbart durch den Heiligen Geist. Und das macht der Heilige Geist in dir. Denn wer von dem Menschen kennt die Gedanken des Menschen als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist, so kennt auch niemand die Gedanken Gottes als nur der Geist Gottes. Und dann sagt er im Vers 12, aber wir haben nicht den Geist der Welt empfangen. Was ist der Geist der Welt? Das ist das Wesen Satans. Es ist der Geist des Antichristen, es ist der Geist Luzifers. Den haben wir nicht empfangen, sagt Paulus, sondern den Geist, der aus Gott ist, sodass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Amen. Der Heilige Geist vermittelt uns das Wissen, damit wir eine innere Offenbarung haben und ein Wissen, was uns von Gott geschenkt ist. Amen. Wenn ich dich jetzt fragen würde, weißt du, was dir von Gott geschenkt ist? Was würde dir daran einfallen? Also ich muss dir jetzt keine Antwort geben. Bitte den Heiligen Geist, dass er dir das offenbart. Denn du hast nicht den Geist der Welt empfangen, weil der Geist der Welt tötet die geistlichen Dinge ab. Deswegen muss die Welt aus der Gemeinde raus. Amen. Ich habe das letzte Woche erwähnt, das Zitat von einem Mann Gottes, der schon vier Erweckungen erlebt hat. Der hat gesagt, wenn Erweckung kommt, geht die Selbstsucht und die Weltlichkeit aus der Gemeinde. Das ist das Erste, was der Heilige Geist herausbrennt. Dann geht der Geist der Welt aus der Gemeinde. Und der Geist Gottes nimmt alles rein. Und wenn er kommt, wird er jedem offenbaren, was uns von Gott geschenkt worden ist. Amen. Und das ist der erste Schritt, den der Heilige Geist dich führt, um in geistliche Reife zu kommen. Du musst deinem Vater begegnen und Jesus begegnen, Gott begegnen, weil es ist ja keine Religion, sondern eine Beziehung. Und der Heilige Geist offenbart ja nicht nur den Vater und den Sohn, sondern all das, was Gott der Vater dir bereits in Christus geschenkt hat. Und Offenbarung geschieht nicht hier, sondern Offenbarung geschieht hier, im Herzen. Amen. Wenn du den Schalter richtig rumlegst, lässt der Heilige Geist die Offenbarung in dein Herz fließen. Und dein Herz wird gefüllt mit all diesem Guten, was dir in Christus geschenkt worden ist. Und dann sagt der Vers 13, davon reden wir auch, nicht in Worten, die von menschlicher Weisheit gelehrt sind, sondern in solchen, die vom Heiligen Geist gelehrt sind, indem wir Geistliches geistig erklären. Das sagt Paulus nochmal, auch in Richtung, was Theologie betrifft. Er sagt, es ist vollkommen unmöglich, mit menschlichen Worten die geistlichen Dinge zu erklären. Sondern wir reden in Worten, die vom Heiligen Geist gelehrt worden sind, indem wir Geistliches geistlich deuten. Amen. Du kannst mit deinem Verstand nicht Geistliches deuten, sondern du brauchst den Heiligen Geist, um die geistlichen Dinge auch zu reden. Amen. Interessant, was Paulus ja sagt. Er sagt, davon reden wir auch. Mit Worten, die der Geist lehrt. Schau mal rein, was sind deine Gesprächsthemen? Was sind deine und meine Gesprächsthemen? Über was reden wir? Natürlich über alltägliche Dinge, das ist richtig. Aber reden wir auch über geistliche Dinge, die der Geist Gottes lehrt? Zum Beispiel in einem Haustreffen, da hat er die Gelegenheit, wo jeder zu Wort kommt. Reden wir dort über geistliche Dinge, die der Heilige Geist dir gelehrt hat, damit der andere aufgebaut wird und ebenso eine Offenbarung erhält von dem, was du vom Heiligen Geist empfangen hast. Amen. Dann sind wir in einer geistlichen Versammlung. Dann reden geistliche Christen zu geistlichen Christen und bauen sich gegenseitig auf. Und wenn da noch ein Seelischer dabei ist, da wird angespornt, in dieselbe Richtung zu gehen. Amen. Wir reden diese Dinge, indem wir Geistliches geistig erklären. So, und dann macht Paulus einen Sprung und in Vers 14 erklärt er einen unmündigen, seelischen, natürlichen Christen. Ein Wesensmerkmal. In Vers 14 sagt er, der natürliche, seelische, fleischliche Christ aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist, denn es ist ihm eine Torheit, er kann es nicht erkennen, weil es geistig beurteilt werden muss. Das heißt, einen seelischen, unmündigen, fleischernen Christen erkennt man daran, dass er mit geistlichen Dingen nichts anfangen kann. Dass es ihm eine Torheit ist, das sagt, das begreife ich nicht. Oder eine Torheit, es begreifen, darum geht es nicht in erster Linie. Torheit bedeutet, er verachtet das. Es ist ihm nichts wert. Ein Beispiel, du kannst in dein eigenes Leben reinschauen, ich würde aber mal ein Beispiel aus der Schrift nehmen, weil das versinnbildlicht ein ganzes Stück auch diesen Geist, unter dem wir hier in Deutschland, der westlichen Welt leben. Nämlich als Paulus, ich glaube Apostelgeschichte 17, als er nach Athen ging, nach Griechenland, der Hauptstadt der humanistischen griechischen Geisteskultur, Verstand war das oberste Prinzip. Sie waren ständig drauf aus, neue Philosophien zu erfinden, ständig drauf aus, was Neues zu hören. Das heißt, ihren Verstand mit neuesten Informationen zu füllen, Philosophien, das war ihr Lebensinhalt. Wenn du dort liest in Athen, die Leute waren den ganzen Tag nur damit beschäftigt, ihre Arbeit ein bisschen nachzugehen, aber um Neues zu hören und auf den öffentlichen Plätzen das auszutauschen. Hast du was Neues gehört? Das war denn ihr Lebensinhalt. Und ist das nicht heute so bei uns? Hast du nicht gehört? Haben nicht die Medien das gesagt? Hast du das schon gelesen? Hast du das schon gehört? Oh, hier hinten ist auch eine Verschwörungstheorie. Oh, Putin bringt Befreiung nach Deutschland. Das wird von den Kanzlern gepredigt. Er befreit uns vom Deep State. Früher war es, vor kurzem war es Donald Trump, der uns vom Deep State befreien sollte. Als Messias, jetzt wird Putin so gefeiert und von den Kanzlern gepredigt. Ich sage, ihr Lieben, wo sind wir hingeraten? Christus sollen wir predigen und nicht solchen Unsinn. Hast du das gehört? Hast du jenes gehört? Die Erde ist flach und nicht rund. Und mit solchen Sachen beschäftigen sich Leute. Christus sollen wir predigen. Da ist Leben drin. Amen. Mir persönlich ist letztendlich egal, ob die Erde rund oder flach ist, weil das ja so nicht mein Zuhause ist. Amen. Ich bin hier auf Durchreise. Und da macht es mir nichts. Weil egal, ob flach oder rund, ich warte auf die Entrückung, da werde ich ja weggeholt in einen neuen Himmel, eine neue Erde, ins himmlische Jerusalem. Das ist meine Heimat. Hast du nicht gehört? Hast du jenes nicht? Info, Flut. Was bringt Information hervor? Wissen, hier oben. Manche ist schon gut. Aber lasst uns das nicht so tun, wie die Griechen damals in Athen, die den ganzen Tag nichts anderes gemacht haben. Und denn dann kam Paulus und er predigte auf dem Areopag, diesen großen Versammlungsplatz da, wo die Griechen immer zu den großen Versammlungen zusammenkamen, und er predigte ihnen angepasst. Paulus hat sich beeinflussen lassen von diesem ganzen Denken, von dieser Richtung, von diesem Gescheitheit, und er hat versucht, dort eine schlaue Predigt hinzulegen. Angepasst, hat sie gekitzelt dort, eure Dichter sagen ja das und eure Dichter sagen das, erwähnt sogar solche Plato und solche anderen uralten griechischen Philosophen, um die Griechen einzufangen. Wisst ihr? Und so machen es heute viele. Die versuchen mit der Welt, die Welt zu gewinnen. Was kommt raus? Nichts. Und dann hat Paulus über Christus gepredigt und dann hat er gesagt, dieser Jesus ist auferstanden. Er ist von den Toten auferstanden als Erster und er lebt und er sitzt im Himmel. Na, da war es bei den Griechen vorbei. Da haben die gesagt, oh, hör mal bitte auf, das ist uns eine Torheit. Von den Toten auferstehen, das geht gegen unseren Verstand, das kennen wir wissenschaftlich mit unseren ganzen Archimedes Formeln können wir nicht erklären. Das geht nicht in unseren Verstand. Bitte hör auf. Und es folgten ihm nur ganz wenig Leute. Sonst haben sich immer Massen bekehrt, Herr Paulus. Den Griechen war die Auferstehung eine Torheit. Weil die Auferstehung kannst du nur durch Offenbarung im Herzen glauben. Und deswegen müssen wir frei werden von dem griechischen Geist, der alles seziert. Und wir brauchen die Offenbarung des Heiligen Geistes, der uns Christus offenbart. Weil den Griechen ist eine Torheit. Und Paulus beschreibt es auch im Korintherbrief hier. Er kam nämlich gerade aus Athen. Bevor er nach Korinth kam, kam er aus Athen. Und da hat er das alles noch, die Erfahrung drin. Und dann sagt er, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Und im ersten Kapitel und im Vers 24. Spricht er von der Weisheit dieser Zeit, dass die Griechen in der Weisheit des Menschen Gedanken gegangen sind und dass es den Griechen eine Torheit war und den Juden ein Ärgernis. So, das hat er auch schon erlebt. Und dann kam er zu den Korinthern und hat zu den Korinthern, obwohl die auch Griechen waren, die waren unter demselben griechischen Geist, weil Athen zu Korinth war nicht allzu weit entfernt. War auch eine griechische Stadt. Und dann hat Paulus gelernt, du musst Christus predigen und nur Christus und nur die Offenbarung und nicht mit Menschenweisheit die gescheiten Leute einfangen zu wollen. Denn nur die Botschaft vom Kreuz zerbricht den Stolz des menschlichen Verstandes. Amen. Weil die Weisheit Gottes, des Kreuzes, ist stärker und größer als wie die Weisheit, die Torheit Gottes, was man als Torheit bezeichnet, ist stärker wie die Weisheit der Menschen. Amen. Und so kam er nach Korinth und sagte, ich bin nicht zu euch gekommen, in hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkünden. Denn ich hatte mir vorgenommen, weil Paulus sagt, ich mache das nie wieder, dass ich Philosophen zitiere in Griechenland und woanders. Ich habe mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen, als nur Jesus Christus als Gekreuzigten. Und ich war in Schwachheit mit viel Furcht und Zittern bei euch. Und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Amen. Das ist das, was wir brauchen, wovon ich eigentlich die ganze Zeit rede. Da müssen wir aber erstmal in diese Reife kommen. Und wir dürfen uns nicht schämen, das Evangelium zu verkünden, wie es ist. Und wenn es den griechischen rationalen Verstand konfrontiert, umso besser. Passt euch nicht an. Redet zu den Philosophen nicht mit philosophischen Zitaten. Mit der Welt erreichst du nicht, mit den Methoden der Welt erreichst du nicht die Welt. Sondern mit dem Kreuz, Christus als gekreuzigt nicht mit überredeten Worten menschlicher Weisheit, sondern der Heilige Geist erweist sich in Kraft, wenn wir die Einfachheit des Evangeliums predigen. Amen. Christus, gekreuzigt, begraben und auferstanden. Amen. Damit hat er diese Kluft zwischen Gott und den Menschen überwunden, damit der Glaube nicht auf menschlicher Überredungsweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Das ist etwas, was der Heilige Geist uns lehrt, auch für die Zukunft. Gott wird diesen Stolz dieser menschlichen Weisheit in Deutschland erschüttern. Und dann braucht es solche einfachen Fischersleute, oder wie damals, die nichts wussten von Philosophen, aber die kannten Christus. Und er hat in ihnen Gestalt gewonnen. Sie waren voll des Christus. Und ihn haben sie gepredigt. Und davon hat der Heilige Geist Zeugnis gegeben. Sie kamen nicht mit überredeten Worten menschlicher Weisheit, sondern in dem, was der Geist Gottes lehrt. Und das kann der einfachste, du kannst eine Schulbildung haben von 8. Klasse, Hauptschulabschluss oder nicht mal das. Und du kannst Christus predigen in Erweisung des Geistes der Kraft, dass Scharen sich bekehren. Amen. Du musst kein Studium haben. Ist gut, wenn es hast. Auch so gut, wenn es nicht hast. Du musst nicht so viel abbauen. So, aber in Erweckungszeiten haben Kinder gepredigt. Eine Sache, die unter dem Verschluss des Vatikan liegt, weil es kam nie in die Öffentlichkeit. Es gab eine Zeit, ich glaube im 8. Jahrhundert, 800, 900, sowas, da gab es eine Erweckung in den Schweizer Alpen in dieser Region. Das sind 8- bis 10-jährige Jungs, mit dem Heiligen Geist erfüllt worden, haben genau das erlebt, wovon wir gesprochen haben. Christus erlebt das Evangelium vom Heiligen Geist. Sind mit 8 bis 10 Jahren waren die in einer Reife, was mancher Christ bis sein Lebensende nicht mehr schafft heutzutage. Und die Geschichtsschreiber haben geschrieben, es war eine ganze Reihe, dort in so einem Dorf ging das los und jeder dieser Jungs ging in der Vollmacht und Autorität von Paulus. Gott hat sie gebraucht, um dieses System der katholischen Kirche, dieses babylonische System zu erschüttern, weil die Menschen keine Wiedergeburt erlebt haben, sondern nur Religion. Und Gott hat die Menschen geliebt und hat sich die Unmündigen erwählt. Wie es ja drin steht im 1. Korinther 2, Gott schaut doch, das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisheit der Menschen zuschande zu machen. Das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zuschande zu machen. Das Unedle, Verachtete hat Gott erwählt, um das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was vorgibt, etwas zu sein. Und das hat Gott damals getan. Und diese Kinder, diese Jungs sind von Dorf zu Dorf gegangen. Auf den Straßen haben sie in der Vollmacht Christus, den Gekreuzigten, gepredigt. Und die Leute haben sich bekehrt, haben Buße getan. Der Heilige Geist hat Zeugnis gegeben und haben sich viele, viele Menschen bekehrt. Und dann geschah dasselbe, wie immer in der Kirchengeschichte oder Gemeindegeschichte von Jesus an bis in die heutige Zeit. Das, was aus dem Fleisch geboren ist, sagt Paulus im Galater 4, bekämpft immer das, was aus dem Geist geboren ist. Der Ismael bekämpft immer den Isaak. Was wir in Israel sehen, Palästinenser Israel, das ist im Geistlichen eine Realität. Und aus dem Fleisch geboren, die katholische Kirche, bekämpfte das, was aus dem Geist geboren ist. Und die haben all diese Jungen auf dem Scharterhaufen verbrannt. Um diese Erweckung auszulöschen. Wenn das damals einen Flächenbrand gegeben hätte, das hätte die deutschsprachige Welt in eine ganz andere Richtung geführt. Der Teufel hasst das, was aus dem Geist geboren ist. Und er liebt das, was aus dem Fleisch geboren ist. Er liebt die Ismaels und hasst die Isaaks. Er liebt die fleischernen Christen, die seelischen Christen, die liebt der Teufel. Die mag er so sehr. Weil die für ihn keine Gefahr darstellen. Im Gegenteil, sie verderben noch das Zeugnis des Christus für die Welt. Aber hasst abgrundtief die geistlichen Christen, die den Schalter in die richtige Richtung gelegt haben und die einfach dem Heiligen Geist folgen. Amen. Und was Gott mit 8- bis 10-jährigen Jungs tun konnte, das kann er auch mit uns tun. Er braucht nur unsere Willigkeit. Amen. Mach die geistigen Dinge, wenn du sagst, es ist mir eine Torheit, bitte den Heiligen Geist. Leg den Schalter rum, lass das von ihm erklären. Okay, das war euch der erste Punkt hier. Wir werden den jetzt mal beenden. Ja. Also es ist gut, das zu sprechen, was der Heilige Geist spontan auch reingibt. Das ist dann frisch von oben. Das stand überhaupt nicht auf dem Zettel. Aber es passt irgendwo dort rein. Ich würde den ersten Punkt mal so überschreiben. Das Erste, wo der Heilige Geist uns hinführt, wenn wir den Schalter in die richtige Richtung führen, überschreibt das mit der Kurzüberschrift. Wo steht sie? Lerne, dich an Gott zu erfreuen. Lerne, dich an Gott zu erfreuen. Lerne einfach, dich an Gott zu erfreuen. Ich habe das gestern wieder gemacht, eine Vorbereitung früh. Man hat auch so manche Gedanken und so, hat manchmal auch zu tun, da geistig gegen manche Dinge anzugehen. Und dann hat der Heilige Geist gesagt, na mach doch mal das, was du morgen reden willst. Na? Und da habe ich meine Gedanken genommen, habe angefangen, meine D-Dur, dreifache Reaktion und G, ne, die Dur des Himmels, zu spielen, in Sprachen zu singen, mich auf Gott auszurichten und lass dich an Gott oder lerne dich an Gott zu erfreuen. Dann habe ich das, was mich beschäftigt hat, alles zurückgelegt, habe mich auf den Vater, auf Jesus konzentriert, versucht, ihn mit inneren Augen zu schauen und mich an ihm zu erfreuen. Wisst ihr, was geschah? Plötzlich war diese ganze Anspannung, diese Entmutigung, diese Gedanken, diese ganzen Dinge waren plötzlich weg. Und in mir, aus dem Geist, wo der Geist Gottes wohnt, kam eine innere Freude und ein innerer Frieden. Amen. Der Heilige Geist sagt, richtig gemacht, das ist es. Und das sollen wir täglich tun. Wir sollen es lernen, uns an Gott zu erfreuen. David hat es gemacht, als er in Ziklag war, die Frauen verloren, die Kinder verloren, seine 600 oder 400 Mann damals, die haben auch ihre ganzen Familien verloren an die Amalekiter. Und dann, wie es bei Leitern manchmal ist, wenn alles gut läuft, hurra, wenn es nicht so gut läuft, aber dafür kann er nicht, wollen sie ihn steinigen. So. Und dann wollten David steinigen. Und dann stand David da. Die Familien weg, seine auch. 400 Mann wollten ihn steinigen. Und was tat David? Ein Satz. David stärkte sich im Herrn. Amen. Amen. Und das hat die Situation verändert. David legte den Schalter nicht in Jammerzustand, was soll ich jetzt machen, Niederschlagenheit, der Seele, sondern er hat gelernt, in den Geist zu gehen und sich auf Gott auszurichten, stärkte sich im Herrn und der Herr gab ihm den Sieg. Und ich möchte noch abschließen hier mit zwei Versen aus dem Propheten Habakuk. Der Silvio kennt die ganz gut, hat er zum letzten Leitertreffen gehabt. Und die passen hier sehr gut dazu. Der Prophet Habakuk, der hat einige Sachen erlebt, der schreibt dort im vorhergehenden Versen, also da ist nichts mehr da, kein Feigenbaum, die Rinder sind verschwunden aus den Ställen, keine Schafe mehr, die Felder geben keine Nahrung, Hungersnot, die Frucht des Ölbaums und der Weinstock geben keinen Ertrag. Also kann ich sagen, zu Deutsch gesagt, die Supermärkte leer, Lieferketten unterbrochen und deine Vorräte sind aufgebraucht, die du angehortet hast. So. Und das war der Zustand. Und was macht Habakuk hier? Vers 18, das geht kein Rind mehr an den Stellen. Ich aber will mich freuen in dem Herrn, frohlocken über den Gott meines Heils. Gott, der Herr, ist meine Kraft. Er macht meine Füße denen der Hirsche gleich und stellt mich auf die Höhen. Amen. Ich aber will mich freuen in dem Herrn, frohlocken über den Gott meines Heils. Er ist meine Kraft und macht meine Füße den Hirschen gleich und stellt mich auf die Höhen. Amen. Das ist das, was Gott mit dir und mir macht. Wenn wir lernen, uns an ihm zu erfreuen, er stellt uns auf die Höhen und holt uns aus den Tälern. Amen. So danken wir dir, Vater, Herr, für deine Gnade. Danke, dass du uns Offenbarung gibst aus deinem Wort. Danke, dass du zu uns sprichst durch deinen Heiligen Geist. Und wir beten, dass all diese Samenkörner deines Wortes, dass sie in unserem Herzen bewahrt bleiben, dass der Teufel es nicht wieder stehlen kann, sondern dass du es durch deinen Heiligen Geist bewässerst, durch dein Blut bedeckst, Jesus, dass es eine Frucht in uns hervorbringt. Dass wir lernen, auch im Alltag unseren Willen dem Heiligen Geist unterzuordnen, dass er Herr ist in unserem Leben, damit das Leben des Christus auch in unserem Leben zur Gestaltung kommt, damit wir in die Reife kommen. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jedem Einzelnen von uns eine neue Offenbarung schenkst, wer der Vater ist, wer Jesus ist, in diese Beziehung uns hineinbringst und uns die geistlichen Dinge offenbarst. Und wir beten, dass du uns lehrst, Heiliger Geist, uns, dass wir lernen, uns an Gott zu erfreuen. Amen.